Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ja, Sondervermögen, Superschulden. In der Republik soll es nach vorne gehen mit den Investitionen und mit den Zinslasten. Und was haben die Krankenkassen davon oder wahlweise auch die Ärzteschaft? Reden wir in Zeiten leerer und gleichzeitig voller Kassen über Begehrlichkeiten? Und das machen wir heute mit Martin Degenhardt. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf.
Ja, sehr gerne. Freut uns auch. Vielleicht noch ganz kurz. Vielen Hörerinnen und Hörern sind Sie sicherlich kein Fremder, aber schlicht fürs Protokoll. Sie sind Politikchef bei der KV Bayerns. Das ist der erste Hut, den Sie haben. Der zweite ist, Sie sind Geschäftsführer von FALK, der Freien Allianz der Länder-KV. Und das sind 8 an der Zahl. Und Sie bezeichnen sich selbst als guter Lobbyist, der in Berlin die Interessen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vertritt. Soweit zur Vorstellung. Irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, auf keinen Fall. Ich finde es wichtig, dass es gute Lobbyisten gibt. Übrigens, wir hatten dazu schon mal ein Gespräch.
Im Januar.
Die seriös arbeiten und die Interessen einer so wichtigen Gruppe wie den Ärztinnen und Ärzten und Psychotherapeuten vertreten.
Das war der Werbeblock für den eigenen Berufsstand. Wir wollen ja über die neuen Sondervermögen, das machen wir mal in Anführungszeichen, dieses Wort sprechen. Und wir wollen aus konkreten Anlass, da kommen wir dann gleich zu, über den jetzt schon wieder doch wild gewordenen Tanz ums güldene Kalb sprechen, also mithin Streit zwischen Krankenkassen und Ärzteschaft. Vielleicht nochmal kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben da draußen. Der Bundestag hat ja bekanntlich am Dienstag, das war ein erster Schritt, ein Weg geben für eine Grundgesetzänderung. Die soll uns jetzt zu ungeahnten Reichtümern führen und gleichzeitig halt zu ungeahnten Schulden. Das darf jeder für sich selbst interpretieren. Am Freitag kommt noch der Bundesrat, gehört auch dazu. Wir zeichnen das Gespräch am Mittwoch auf, vielleicht das auch fürs Protokoll. Es gibt auch noch Klagen bei den Landesverfassungsgerichtshöfen, die sind auch noch nicht beschieden. Also kann überall noch was passieren. Wir, Martin Degenhardt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das alles so kommt, wie es beschlossen ist, wie es geplant ist. Und dann reden wir ja fast über 1 Billion Euro an Kohle über einen bestimmten Zeitraum. Und vielleicht machen wir es mal ganz einfach. Wir machen ja politische Bildung. Tatsächlich ist es so, Artikel 109 Grundgesetz, der Bund soll sich künftig unbegrenzt verschulden dürfen, wenn es Verteidigungsausgaben betrifft. So einfach kann man das durchaus interpretieren. Und es gibt einen neuen Artikel 143h, oder ich soll ihn geben, wonach der Bund sich ein schuldenfinanziertes Sondervermögen geben darf, bis zu 500 Milliarden Euro für Infrastrukturinvestitionen. Und dann der schöne Satz, wie überall, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Jetzt vielleicht erstmal zur Klärung, Martin Degenhardt, gehört unser Gesundheitswesen nicht eigentlich auch zur Verteidigung? Immerhin, wenn man es jetzt mal ganz radikal denkt, im Verteidigungsfall würden wir ja verletzte Soldaten nicht ausschließlich in privaten Krankenanstalten und Bundeswehrkliniken versorgen.
Genau so ist es. Und deswegen ist das ein Thema, was wir tatsächlich auch jenseits des Geldes aus meiner Sicht mal ziemlich ernsthaft miteinander besprechen müssen. Wir haben von dieser Friedensdividende sehr, sehr viele Jahre gelebt. Ich bin dieses Jahr 40 geworden.
Glückwunsch.
Dankeschön an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das ein Grund zum Gratulieren ist, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir mal ernsthaft über das Thema Kriegsgefahr und auch die Fragen, wie geht das Gesundheitswesen damit um, reden müssen. Also vor 1,5 Jahren hätte ich jeden geschüttelt und gesagt, du bist ein Spinner. Heute sollten seriöse Institutionen, und dazu gehören wir als Kassenärztliche Vereinigung, das tun, und wir führen diese Debatte auf. Wir führen die allerdings gerade erst ganz am Anfang. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was daraus resultiert, aber dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass wir in der Lage sind, auch für in der ambulanten Versorgung Patientinnen und Patienten, die eben Kriegsversehrte sind. Und das kann sein, weil sie eben als Soldaten an einer Front sind und oder aber auch sein, dass sie Opfer wie auch immer gearteter Anschläge sind. Also wir erleben ja eine hybride Kriegsführung gerade Russlands. Das kann auch am Ende ein entgleister Zug sein, wo es natürlich Patientinnen und Patienten gibt, die definitiv in eine Klinik gehören, aber wo es vielleicht auch Patienten gibt, die dort nicht versorgt werden können, weil man eben die Kapazitäten nicht mehr hat, weil man gerade akut andere Patienten oder schwer verletztere Patienten sich anschauen muss. Das heißt, wir müssen eine sehr, sehr ernsthafte Debatte darüber führen, was können wir als ambulante Versorgung leisten, was wollen wir leisten, was ist dafür notwendig. Und ich will den ersten Schritt nicht vor dem letzten machen. Das heißt, wenn wir Notwendigkeiten feststellen, dann sind das auch Notwendigkeiten der Verteidigungsfähigkeit. Also ich würde uns da gar nicht aus dem Spiel nehmen, nur es ist ein bisschen vermessen, bevor ich ein Angebot machen kann, was können wir leisten? Und das müssen die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen sagen, ein Preisschild schon dran zu hängen. Aber wenn wir definiert haben, was wir leisten, dann machen wir auch ein Preisschild dran.
Naja, ich könnte jetzt sagen, Herr Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat schon einen Haufen Preisschilder dran gehangen. Vielleicht nochmal kurz zurück. Sie haben gesagt, vor ein paar Jahren hätten Sie die Leute als in Anführungszeichen Spinner bezeichnet, die gesagt hätten, naja, wir müssen hier über Verteidigungsfall nachdenken. Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht ja tatsächlich von Kriegstüchtigkeit, wenn er aufs Gesundheitswesen schaut. Gehen Sie soweit auch, diesen Begriff Kriegstüchtigkeit? Ich meine, Krieg ist was anderes als jetzt reine Verteidigungsfähigkeit.
Also ich bin bei Boris Pistorius, wenn er sagt, wir müssen kriegstüchtig sein, damit wir nicht in einen Krieg kommen. Also wir müssen am Ende als Gesellschaft übrigens auch so resilient sein. Und da sind auch Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeuten mit an vorderster Front dabei. Wir müssen so resilient sein, dass wir nicht in diese Gefahr kommen, weil wir damit rechnen und weil wir ein Konzept haben, wie wir damit umgehen. Das ist, also ich sage das nochmal, jemand, der in meinem Alter ist, hätte noch vor 2 Jahren, ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir jemals so eine Debatte führen. Aber es wäre heute dumm, diese Debatte nicht zu führen. Und wir haben sie innerhalb der Ärzteschaft noch nicht geführt. Also wir haben keinen Plan, was passiert, wenn morgen ein Krieg ausbricht. Weil wir den auch bis vor kurzem nicht brauchten, weil klar war, zur Not kommt der Amerikaner und rettet uns.
Und es gibt ja den O-Plan D, ne? Also diesen Operationsplan D für einen Verteidigungsfall, der ist streng vertraulich, aber das sind ja auch so Strukturen wie ärztliche Versorgung mit involviert. Und zur Ehrenrettung der Ärzteschaft, die Bundesärztekammer hatte, glaube ich, ich meine, es war im Herbst oder so, auch mit der Bundeswehr zusammen so ein Symposium gemacht, wo es auch um die Vernetzung mit Bundeswehrkliniken am Ende ging. Ich will aber tatsächlich mal ein bisschen Richtung Kohle kommen. Das ist ja das Gespräch, das wir führen wollen. Das, was immer auf der Hand liegt und das, was immer genannt wird, auch von Pistorius, sind dann Krankenhäuser, Krankenhäuser, Krankenhäuser. Es bestehe die gesamte deutsche Gesundheitsversorgung nur noch aus Krankenanstalten. Und die Frage, die sich da ergibt, Sie haben sie fast schon beantwortet, nämlich brauchen wir die Praxen nicht auch für die Verteidigung? Ich mach's mal ein bisschen zugespitzt, Martin Degenhardt. Deutschlands Sicherheit wird nicht mehr am Hindukusch verteidigt, sondern in unseren Karotiden und Gelenken. Jetzt mal ganz blöd gesprochen. Am Ende ist es auch eine ambulante Versorgung. Ja, und ein krankes Land kann sich nicht verteidigen, oder?
Also wenn 97% aller Behandlungsfälle ambulant behandelt werden, das sind ungefähr 600 Millionen Euro pro Jahr, dann kann ich nicht nur über die Krankenhäuser reden. Das ist einfach Quatsch, weil die sind überhaupt nicht dazu in der Lage. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es auch natürlich nicht in erster Linie, uns um Kriegsverletzte zu kümmern. Nur, wir haben ja 2 Szenarien, die realistisch sind. Das eine ist, wir haben eine Truppe im Ausland, die versorgt werden muss. Das kann sicherlich in der Zahl auch die Bundeswehr realisieren. Aber es könnte auch sein, dass dieses Land angegriffen wird. Also das ist was ich vor noch 3 Monaten niemals öffentlich in einem Podcast gesagt hätte. Aber ich finde, als reflektierter, kluger Mensch muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, auch wenn wir einen ganz festen Willen haben, dass wir das überhaupt nicht wollen. Und dann kann ich bei der Zahl, die ich gerade genannt habe, nicht auf die ambulante Versorgung verzichten. Und trotzdem behaupte ich, dass uns die vernetzte Diskussion mit Katastrophenschutz, mit Feuerwehr, auch mit den entsprechenden Einheiten in den Kliniken, die haben wir noch nicht. Und Stefan Hofmeister hat das in seiner Rede bei der Vertreterversammlung auch gesagt, und es ist so ein bisschen belächelt worden, wir müssen uns damit jetzt mal auseinandersetzen. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich nicht sagen, wie das ausgeht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir da Gesprächsbedarf haben.
Immerhin, Stefan Hofmeister, auch das für alle, die es nicht wissen, kommt ja aus dem Sanitätsdienst der Bundeswehr, also ist da quasi auch Arzt geworden. Es gibt die Forderung seitens der, nicht nur, aber zuletzt eben auch dort nochmal deutlich erhoben, von der Kassenärztebundesvereinigung, Praxis-Zukunftsgesetz. Da sind begrifflich so ein bisschen Anleihen am Krankenhauszukunftsgesetz KHZG. Und da wurde schon klar gefordert vom KBV-Vorstand, dieses Praxiszukunftsgesetz müsse mit so einem Sondervermögen für die Infrastruktur einhergehen. Jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter. Wenn der legistische Geldbeutel jetzt künftig etwas lockerer sitzt, so sieht's ja im Moment aus. Wovon reden wir da eigentlich? Vielleicht doch Richtung Preisschild, Martin Degenhardt, einerseits und andererseits, wofür wollen wir die Kohle dann ausgeben? Weil konsumtiv darf das ja nicht versickern. Da sind sich ja alle Ökonomen und auch Nicht-Ökonomen einig.
Also erstens glaube ich, eine Anleihe am Krankenhauszukunftsgesetz zu nehmen, ist nicht gut. Und zwar deswegen, weil ich von allen Krankenhäusern, die dort Anträge gestellt haben, gehört habe, das sei die oberbürokratische deutsche Bürokratie.
Typisch Deutsch. Ja.
Also ich kenne keinen Krankenhausmanager, der mit dieser Gesetzgebung glücklich ist. Und deswegen will ich daran auch keine Anleihe nehmen, weil wir dahin nicht kommen dürfen. Allerdings ist der Gedanke natürlich, wenn ich eine Transformation von Praxen will, dass ich diese finanziere, die ist richtig. Wir reden über Digitalisierung, wir reden über die Frage Umgestaltung. Also ich will mal ein praktisches Beispiel nennen. Die übernehmen eine Einzelpraxis in München oder in Berlin und stellen dann fest, sie wollen aber mit 2, 3 Kollegen zusammenarbeiten. Das heißt, die müssen zwingend in andere Räumlichkeiten, weil sie einfach ein völlig anderes Setting in ihrer ambulanten Behandlung brauchen. Und dass wir das irgendwie finanzieren müssen, das ist, glaube ich, allen klar. Also wir erleben wir werden in den nächsten 5 bis 8 Jahren den größten Umbruch in der ambulanten Versorgung seit dem Fall der Mauer erleben, weil die Babyboomer in Rente gehen und damit wird eine krasse Strukturbereinigung einhergehen, die wir gar nicht beeinflussen können, weil unsere Mitgliederinnen und Mitglieder das wollen. Also da haben wir gar nichts zu melden. Und die Frage ist jetzt, wie begleiten wir das? Dass wir das finanziell begleiten müssen, ist aus meiner Sicht klar. Ich würde nicht so weit gehen und behaupten, das ist Teil dann am Ende von Verteidigungsausgaben oder sonst wie. Also es mag der ein oder andere mich schelten, weil ich irgendwie da vielleicht Geld auf der Straße liegen lassen sehe. Aber das ist nicht die Aufgabe, sondern das muss die GKV leisten. Und das müssen wir in irgendeiner Form gemeinsam mit der GKV hinkriegen. Und da reden wir ja auch bezogen auf das Krankenhaus über nicht hohe Summen, ne? Also wenn ich mir allein überlege, in den letzten 4 Jahren sind die Krankenhausgaben um 20 Milliarden Euro gestiegen. Also wenn wir nur einen Bruchteil davon dafür kriegen würden, dass junge Ärztinnen und Ärzte eine Unterstützung hätten, in ihrer Praxissituation, wie sie wollen, zu leben, dann hätten wir schon einen riesen Gewinn gemacht, ne? Aber so weit sind wir nicht. Also im Moment reden wir über keinen einzigen reellen Euro.
Wobei die Preissteigerungen, die Sie gerade genannt haben, Krankenhaus, das sind ja vor allem Leistungsausgaben, ne? Das Investitionsdilemma bleibt ja nach wie vor. Ich sehe schon so etwas weiter entfernt vor meinem inneren Augen eine Pressekonferenz mit viel Gloria, wo dann GKV-Spitzenverband, Kassenärztliche Bundesvereinigung und Rheinmetall eine Kooperation verkünden für die Praxisinvestition. Ich will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber es sind absurde Zeiten und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen absurd nähern. Also Sie haben relativ konkret gesagt, wofür man unter anderem sowas bräuchte. Digitalisierung, wissen wir, da befindet sich Deutschland irgendwie noch im 20. Jahrhundert. Hoffentlich wenigstens das Thema Räumlichkeiten, da würde man jetzt immer mal sagen, okay, klar, das sind keine konsumtiven Ausgaben, das sind tatsächlich Investitionen. Jetzt nimmt der Steuerzahler hier eine Menge Schulden auf und die große Diskussion, die wir alle auch mitkriegen, ist, diese Schulden müssen ja unsere Kinder und Enkel am Ende dann irgendwie mal abtragen, das gehört zu Schulden halt dazu, außer man heißt Donald Trump. Dann ist ja mal die Frage, wohin wird das investiert? Wenn ich jetzt eine Autobahn baue, Martin Degenhardt, dann habe ich Investitionen in, ich nehme mal dieses Wort Volksvermögen. Dann hat mehr oder weniger das gesamte Land was davon und nicht nur eine Privatperson. Natürlich verdient auch ein privater Bauunternehmer damit. Wie ist das aber mit einer Arztpraxis? Nehmen wir jetzt zum Beispiel steuerfinanzierte Investitionsmittel, die dann in eine Arztpraxis fließen. Ich habe natürlich als Patient was davon, ohne Frage. Aber am Ende den Restgewinn, den hat natürlich die praxisinhabende Person.
Ja, und deswegen ist das überhaupt nicht meine primäre Forderung. Also ich würde mir wünschen, dass die GKV mal ihre Verachtung gegenüber der ambulanten Versorgung aufgibt. Also wir werden in einer Art und Weise stiefmütterlich behandelt, die ist ja körperlich kaum noch zu ertragen. Und das sage ich als frohgelaunter Rheinländer, der eigentlich immer nur gute Laune hat, aber wenn ich mir anhöre, was ich vom GKV-Spitzenverband über all die Jahre von all den Funktionären, bei Herrn Clemens kann man sich auch fragen, was hat er eigentlich den ganzen Tag schon mal geleistet? Wahrscheinlich relativ wenig. Frage ich mich, wie kommt man dazu, uns permanent auf dem Fußabstreifer quasi loswerden zu wollen? Ja, dann sollen das doch bitte alles die Krankenhäuser machen. Nur mal ein Vergleich. Also die Ausgaben pro Patient in einer Praxis liegen im Schnitt bei 716 Euro. Bei einer Klinik bei 9.465. Das habe ich nicht ausgerechnet, Gott sei Dank, sondern das unser großartiges Zentralinstitut. Grüße gehen an der Stelle raus an die Kollegen. Also das ist doch abstrus, uns so zu behandeln, als seien wir sowohl das finanzielle Problem der GKV als auch unsere Leistung an keiner Stelle anzuerkennen. Und das ist ehrlich gesagt auch das Feedback, was ich von den Ärztinnen und Ärzten bekomme, die sich darüber so massiv ärgern, die jetzt in Teilen, das will ich zugeben, auch nicht ein Teil der Mitglied der Tafel oder sonst wie sind, also die jetzt kein akuter Sozialfall sind, das behauptet ja auch keiner, aber die sich in einer Art und Weise gering geschätzt fühlen, wo sich, glaube ich, die GKV in Summe wirklich mal an die eigene Nase fassen muss und auch in ihrer Kommunikation massiv etwas ändern muss, weil wir so junge Ärztinnen und Ärzte nicht dazu bringen, dass sie mehr leisten.
Also ich denke, ich spreche jetzt mal für 84 Millionen Menschen, das traue ich mir jetzt einfach mal zu, dass, oder jedenfalls die Mehrheit dieser 84 Millionen Menschen im Land würde den Menschen im Gesundheitswesen ganz sicher ein sehr gutes Einkommen zubilligen. Wahrscheinlich müsste man dann auch eher mal bei anderen Berufsgruppen nochmal gucken, insbesondere auch psychologische Psychotherapie. Aber Sie haben gerade gesagt, offenbar hat der GKV-Spitzenverband bei Ihnen mal wieder einen wunden Punkt getroffen oder vielleicht sogar in eine tief klaffende Wunde hineingelegt. Sie haben gerade Herrn Clemens angesprochen. Es gibt einen aktuellen Grund dafür. Ich will ihn kurz mal zitieren. Das war Anfang dieser Woche. Es gibt da immer diesen GKV-Tag, den die da machen.
Und vielleicht der übrigens sehr albern ist, ne, wenn ich das mal sagen darf. Die sind ja nicht zu bemitleiden, aber nur so nebenher.
Das sind dann jetzt die Grüße in die Reinhardtstraße nach Berlin zum hinsichtlich GKV-Tag. Also vielleicht noch kurz, wer ist Uwe Clemens? Uwe Clemens ist quasi Versichertenvertreter und Vorsitzender im GKV-Spitzenverband im Verwaltungsrat. So. Und der hat tatsächlich Folgendes gesagt bei diesem GKV-Tag. Zitat, nach 10 Jahren einer Gesetzgebung, die vor allem steigende Ausgaben verursachte, brauchen wir einen grundlegenden Kurswechsel in der Gesundheitspolitik. Hat er gesagt. Gewinner der bisherigen Politik, also dieser 10 Jahre, seien unter anderem die Krankenhäuser, die Pharmaindustrie und auch die Ärztinnen und Ärzte mit überproportional gestiegenen Honoraren. Verlierer waren die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, die das alles durch hohe Beitragssatzsteigerungen bezahlen müssen. So sagte das der Clemens. Was ist inhaltlich daran falsch, Martin Degenhardt?
Alles ist daran falsch.
Also Erstens
zahlen ja die Versicherten das nicht, weil sie ja einen Budgetdeckel haben. Das heißt, die deutschen Krankenkassen sind die größten Zechpreller dieser Republik. Das muss man einfach mal so festhalten. Also da sitzt jemand, der bezahlt nur 80% seiner Rechnung und beschwert sich dann darüber, dass die Leute damit nicht glücklich sind. Das kann man machen, führt aber am Ende nicht dazu, dass diejenigen, die diese Rechnung in irgendeiner Form mit Arbeitsleistung hinterlegen müssen, damit zurechtkommen. Und ich will mal eine Zahl sagen, die Einnahmen der GKV sind in den letzten Jahren im Schnitt um 7% gestiegen. Die Vergütungen der Ärzte sind, wenn ich alle Leistungen anschaue, um 6,3% gestiegen. Das heißt, geringer als die Einnahmen der Kassen. Das heißt, wir haben offensichtlich ein Thema, was die Ausgaben der Kassen angeht. Und wenn ich mir anschaue, was ist davon Hybrid oder an der Sektorengrenze, also wenn ich die ambulante spezialfachärztliche Versorgung und all diese Dinge rausrechne, dann bin ich bei 5,4% versus 7% Einnahmensteigerung. Das heißt, wir haben unter dem Schnitt, also sozusagen unter dem Durchschnitt der Beitragssatzsteigerung oder der Einnahmensteigerung der Kassen, haben die Ärzte nicht profitiert, sondern im Gegenteil, da müssten wir bei 7% liegen. Das heißt, Herr Clemens hat aus meiner Sicht auf voller Linie Unrecht.
Da muss ich an der Stelle gleich mal einhaken. Bitte. Also, dass die Versicherten dafür nicht zahlen, da muss ich dann jetzt wieder sagen, Martin Degenhardt, auch stimmt nicht. Erstens, Sie wissen, wir haben Rekordzusatzbeiträge. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist gestiegen. Die Knappschaft hat die Schallmauer von 19 in Toto durchbrochen heuer. Also ja, Sie zahlen das schon. Und natürlich, wenn es einen Bundeszuschuss gibt, zahlen wir es als Steuerzahler.
Aber das fließt doch nicht zu uns. Das fließt doch 20,2 Milliarden Euro, 24,8 an die Krankenhäuser.
Das wollte ich mich gerade sagen. Ihr Adressat müsste die Deutsche Krankenhausgesellschaft sein. Die nehmen Ihnen die Kohle weg. Ja.
Da können wir uns drauf einigen.
Da hockt ja nicht Herr Clemens drauf.
Na, darauf können wir uns gerne einigen. Das bringt uns halt nur nicht durch die Tür, ne? Aber natürlich auch die Arzneimittelhersteller. Also ich weiß, da sind einige ein bisschen innovativ, aber eben auch viele nicht. Und trotzdem muss man sagen, in den letzten 4 Jahren sind die Ausgaben der GKV für die ambulante Versorgung um 6,1% gestiegen, für die Arzneimittelversorgung um 11,9 Milliarden. Und
der ist mittlerweile auf Platz 2. Ne?
Ja, genau. Und ich sage schon, so ein System, wo wir Krankenhaus und Arzneimittel auf den ersten beiden Ausgabenposten haben und irgendwann unter ferner liefen, kommt dann die ambulante Versorgung. Da hat jemand was falsch verstanden, weil die ambulante Versorgung in der Lage ist, Kosten zu sparen. Und wir führen gerade intern eine sehr, sehr intensive Debatte über das Thema Steuerung, der ich gerade nicht vorweggreifen kann. Wir haben in unserem Gespräch im Januar auch schon mal drüber geredet. Wir sind auch da noch nicht fertig, das muss ich zugeben, zumindest innerhalb der KBV. Aber wir sehen uns in der Lage, über Steuerung tatsächlich auch erhebliche Einsparungen in anderen Bereichen vorzunehmen. Dafür muss man uns lassen, und das wäre mein Appell jetzt auch an alle, die gerade in Berlin zusammensitzen und diesen Koalitionsvertrag verhandeln.
Das klingt ja schon fast nach einem Cliffhanger. Bevor wir auf das Verhältnis zwischen GKV-Spitzenverband und Niedergelassenen, sowohl Psychotherapeutinnen als auch Ärztinnen, zu sprechen kommen und was Sie sich vielleicht auch von der Tonalität wünschen, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, rauszuhören, Ihnen geht es da eher so ein bisschen um den Ton, Stichwort Wertschätzung. Ich glaube, der Begriff war gefallen. Ich möchte gerne noch eine ökonomische Betrachtung mit einfließen lassen. Sie haben jetzt die Steigerung gezeigt und Martin Degenhardt geschenkt. Es sind vor allem die Krankenhauskosten, die hier der Ausgabentreiber sind. Und ja, und auch die Arzneimittelausgaben haben die ärztliche Leistung irgendwann überholt. Und auch da kann man ernsthafterweise fragen, ob das notwendig ist. Ich möchte trotzdem eine andere Perspektive aufmachen. Ich habe mir die KJ1-Statistiken seit 2000 mal angesehen. Da sieht man dann die Ausgaben. Das ist eine sehr einfache Rechnung für die ärztliche Behandlung. Die lag seinerzeit bei 22 Milliarden Euro, die Ausgaben GKV und Toto. Und 23 waren wir bei 47,1 Milliarden. Die Zahl kennt man. Wenn man jetzt einfach nur mal diese Gesamtausgaben hernimmt, reden wir hier von einem Zuwachs in dem Zeitraum von 114%. Jetzt sollte man natürlich gucken pro Ärztin und pro Arzt. Das wäre, glaube ich, schon relevant. Man kann das auch auf Behandlungsfälle runterbrechen. Nimmt man einfach nur mal die ambulant tätigen Ärzte. Das ist eine relativ einfache Rechnung, aber die Zahl ist gut vergleichbar auch mit den im KV-System Tätigen, dann haben wir hier einen Zuwachs von 63,46%. Im selben Zeitraum war nach dem Statistischen Bundesamt die Inflation um 56% gestiegen. Das heißt, jetzt mal rein gesamtwirtschaftlich betrachtet, ich denke, das gehört auch zur Perspektive mit dazu, wir sehen schon, dass hier was passiert. Wir sehen, dass mehr bei den Ärztinnen und Ärzten ankommt. Und wir sehen auch, dass sie jetzt nicht untervorteilt werden, die Menschen in der niedergelassenen Versorgung. Das gehört zur Wahrheit mit dazu, oder?
Ja, aber sie leisten ja auch deutlich mehr. Also wir reden ja über echte Mehrarbeit, die würde man als Angestellter unter Überstunden verbuchen. Das heißt, das, was wir jetzt gerade erleben, sind echte Behandlungsfälle, die mehr stattfinden. Auf der einen Seite, und auf der zweiten Seite haben wir gerade im kinderärztlichen und im hausärztlichen Bereich als letzter Akt dieser Ampel es geschafft, die Zechbrennerei der Kassen endlich zu beenden. Das heißt, die Kassen kommen nicht mehr so billig weg, weil sie einfach sagen, ich zahle 20% nicht. Ist mir egal, was du machst. Mich interessiert das gar nicht. Das haben wir dort geschafft. Wir müssen das zwingend auch im fachärztlichen Bereich schaffen. Ich sitze aber heute nicht frohgemut vor Ihnen. Also ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen in dieser Legislatur.
Stichwort Entbudgetierung.
Genau, mit Blick auf die Gesamtlage, Finanzlage der Kassen. Aber insofern ist auch die Mehrausgabe, die jetzt da zu Buche schlägt, ist ja keine Mehrausgabe, sondern sie ist ein Ausgleich von jahrzehntelangem Nichtbezahlen der Krankenkassen für erbrachte ärztliche Leistungen. Und das ist der Punkt, der mich auch so aufbringt, ehrlich gesagt. Also ich bin ja, ich habe das eben schon mal gesagt, sonst jemand, der eigentlich immer nett und freundlich ist. Aber wie kann jemand, der seit Jahrzehnten seine Rechnung nicht bezahlt, sich dann über die Leistung beklagen und dann auch noch mehr Leistung fordern? Und wir brauchen, das ist ja das Schlimme, wir brauchen mehr Leistung. Also wir werden in Zukunft bei sinkenden Arztzahlen oder sinkender Arztzeit und erhöhtem Behandlungsbedarf, werden wir Samstagssprechstunden brauchen. Aus meiner Sicht führt da aus Sicherstellungsgründen kein Weg dran vorbei. Nur, wenn ich das wie die GKV mache, nämlich sage, ich zwinge dann jeden zweiten Arzt Samstag zu arbeiten, ja, dann bin ich am Stalinismus. Nein, ich muss, wie wir das bei Corona erfolgreich gezeigt haben, diese Ärzte incentivieren, dass sie das tun. Und das könnten wir, glaube ich, auch. Und ehrlich gesagt, wir reden ja über Minimalstbeträge. Also wenn ich mir anschaue, diese abgeschaffte Neupatientenregelung, da sparen wir, je nachdem, wie man das berechnet, irgendwie zwischen 300 und 400 Millionen Euro. Das ist natürlich bei den Gesamtausgaben der GKV ein zu vernachlässigender Betrag. Also wenn ich heute über 100 Milliarden Euro für die Krankenhäuser ausgebe, dann ist es doch klug, wenn ich Patienten einen früheren Facharzttermin biete, weil das ein Incentive dabei ist und deswegen dieser Patient nicht ins Krankenhaus geht.
Gibt doch aber den Hausarztvermittlungsfall, der das regeln soll.
Ja, der ist so ausgestaltet, dass er recht bürokratisch ist gerade.
Ja, deutsch.
Trotzdem ist das ein Haken, den ich nicht verlieren wollen will. Also ich glaube, wir werden den Hausarztvermittlungsfall noch brauchen. Aber wir werden den Hausarztvermittlungsfall unbürokratischer gestalten müssen.
Okay.
Schweres Thema.
Das ist dann sicherlich nochmal ein Detailthema über die Fragen, wie kann man die ärztliche Vergütung hier und da besser machen. Vielleicht auch, das wäre vielleicht der entscheidende Hebel, wie kann man Bürokratie abschaffen, um Arbeitslast in der Praxis zu reduzieren. Ja, so.
Haben wir sehr konkrete Antworten. Das eine wären die Bagatellgrenzen, die im GVSG-Entwurf der letzten Koalition drin standen. Zusätzlich brauchen wir das zwingend für die Abrechnungsprüfung. Damit hätten wir den einen großen Block. Und der zweite große Block wäre, dass man tatsächlich formlose Kassenanfragen mit einer Gebühr hinterlegt. Also die Arztpraxen werden heute mit formlosen Anfragen von irgendwelchen Kassenfuzzis, ich sage das ganz bewusst so despektierlich, weil es eine Missachtung der Arbeit der ambulanten Versorgung ist. Diese werden geflutet. Und wenn wir das standardisieren können und oder aber bei nicht standardisierten Verfahren immer 150 Euro der Krankenkasse aufdrücken, dann würde die Sachbearbeiterin Josephine Müller weniger Fragen stellen. Heute haut die Fragen raus und unsere Mitglieder, obwohl sie nicht verpflichtet sind, sind so unwissend, man könnte auch härtere Wörter verwenden, sind so unwissend und beantworten diesen Unsinn auch noch, weil sie Angst haben, dass sie am Ende irgendwie einen Regress kriegen. Und wenn ich allein an diesen beiden Schrauben ein bisschen drehe, dann hätte ich schon richtig viel gewonnen. Und ich will Karl Lauterbach zitieren, der noch amtierende Gesundheitsminister und ich sag mal für meinen Beritt, wir alle hoffen, dass er nicht der nächste Gesundheitsminister wird, weil er der ambulanten Versorgung eher geschadet als genutzt hat in den letzten 3 Jahren. Aber der hat beim ersten Neujahrsempfang, als er im Amt war, im KDW ausgerufen, eine neue Vertrauenskultur, die jetzt gelebt würde. Davon wurde nichts, aber auch gar nichts umgesetzt. Und jeder, der dieses Amt in Zukunft übertragen bekommt, sollte sich daran messen lassen. Und jeder, der es nur ein bisschen besser macht als Karl Lauterbach, würde Applaus in den Arztpraxen hervorrufen.
Das war auch heute die Kritik von der versammelten Leistungserbringerseite, die sehr, sehr deutlich, wenn auch nicht dezidiert ausgesprochen, aber sehr deutlich gesagt hat, was sie von der Idee eines künftigen Minister Lauterbach hielt, nämlich nichts. Also das ist insofern auch nochmal publiziert, was Martin Degenhardt hier sagt, der durchaus in vielen Dingen sprechfähig ist. Und er ist ja immer noch im Amt, also das sagt ja auch eine Menge aus. Ich möchte noch gerne mal auf dieses Prinzipielle zurückkommen. Also man kann natürlich immer super mit Zahlen jonglieren und wir wissen alle, dass Statistiken großartig sind, weil man sie so wunderbar fälschen und dann auch wunderbar interpretieren kann. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass es Ihnen um was Grundsätzliches geht, nämlich die Sichtweise von Krankenkassenseite. Ich sage das jetzt mal so allgemein, weil es stimmt wahrscheinlich am Ende auch nicht. Es gibt ja auch bei Kassenvertretern, ich nenne jetzt mal Franz Knieps, welche, die sehr, sagen wir mal, differenziert an die Dinge rangehen. Wo man jetzt nicht sagen kann, das sind jetzt nur so plumpe Hautdegen, wo der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin per se schlecht ist. Das Verhältnis zwischen GKV-Spitzenverband und KV-Welt oder zwischen Krankenkassen und KBV erinnert mich so ein bisschen an das Verhältnis zwischen der Union, insbesondere der CSU und den Grünen. Martin Degenhardt, Sie haben mal für die CSU, nämlich für Horst Seehofer, gearbeitet. Wie fühlt es sich so, wenn Sie in der Rolle des Grünen sind?
Ich bin ein großer Freund der Grünen und glaube auch, dass wir in vielen Fragen mit den Grünen jetzt bei Koalitionsverhandlungen zu einem besseren Ergebnis gekommen wären. Aber darum geht es nicht, weil das ist weder meine Rolle noch meine Frage. Sondern ich glaube tatsächlich, es geht um gegenseitige Wertschätzung. Und ich habe das ganz, ganz lange unterschätzt als jemand, der kein Mediziner ist. Ich komme nicht aus einer Arztpraxis, sondern ich gucke mir Zahlen an. Ich habe Politik gelernt. Ich glaube auch, dass ich in dem, was ich mache, ganz gut bin. Und trotzdem habe ich unterschätzt, dass Ärztinnen und Ärzte in ihrer Praxis am Ende auch dafür gemocht werden wollen, was sie jeden Tag tun. Und sie werden das ja von ihren Patienten, also das ist die Lage ja eindeutig, also bessere Zahlen kann sich keine Berufsgruppe in diesem Land wünschen. Also da passiert alles Richtige, aber in der politischen Arena, also sprich bei Krankenkassen und auch in Teilen der politischen Klasse findet das nicht statt. Und ich halte das für wichtig, auch um Härten auszuhalten, weil wir ja alle nicht bescheuert sind. Also uns ist schon die Finanzlage der Krankenkassen klar, uns ist schon auch die Finanzlage des Bundeshaushaltes klar. Deswegen hat man diese Woche diese weitreichenden Entscheidungen mit Grundgesetzänderungen getroffen. Also ich vertrete hier niemanden, der irgendwie an ein Wunder glaubt. Und deswegen wundere ich mich so, dass wir von Seiten unserer Vertragspartner eigentlich immer nur, und ich sage das jetzt mal in Straßensprech, hart einen aufs Maul kriegen. Also ich habe von der GKV noch nie gehört, danke, liebe Hausärzte und Hausärzte, dass es euch gibt. Danke, lieber Facharzt, dass du diesen Patienten noch angeschaut hast, obwohl du eigentlich längst dein Kind von der Kita abholen wolltest. So eine Aussage gibt es nicht. Und das ist aber notwendig. Und das ist auch der Grund, ja, warum wir heute sprechen, weil diese Unverfrorenheit dieses Gewerkschaftsheinis von Herrn Clemens. Also ich kann wirklich da, ich habe den Mann noch nie persönlich kennengelernt, aber Sie erkennen aus meinen Aussagen, meine Wertschätzung hält sich genauso in Grenzen, wie er die ambulante Versorgung nicht wertschätzt. Das können wir uns nicht länger gefallen lassen. Und
man stelle sich einmal vor, Martin Degenhardt, der bayerische Ministerpräsident und bekanntermaßen CSU-Mitglied Markus Söder, stelle sich am Freitag nach einem vielleicht dann erfolgreichen Bundesratsbeschluss hin und danke den Grünen für die Mitwirkung. Sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ich bin gespannt, ob das jemals möglich ist. Vielleicht drehen wir den Spieß um. Ich will diese Analogie nicht überstrapazieren. Ich finde sie trotzdem ganz hübsch. Wenn Sie einen Wunsch an Uwe Clemens richten wollen, vielleicht pass pro toto an den einen Gewerkschaftsheini, aber letztlich für alle Kassenvertreterinnen. Was wünschen Sie sich von denen für das Verhältnis, um das Gesundheitswesen flott zu machen in Zukunft?
Also erstens Anerkennung der Leistung, die jeden Tag in den Praxen der Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erbracht wird und die dann erstens mit Vergütung und zweitens aber auch mit Freiheit verbunden ist. Also wir können lange über Geld reden. Wir haben am Anfang über die Megaschulden des Bundes gesprochen. Aber am Ende geht es auch um Vertrauen. Da sitzen keine Betrüger, die eigentlich die Kasse abzocken wollen, sondern da sitzen Menschen, die sich jeden Tag Sorgen um die Patientinnen und Patienten, die vor ihnen sitzen, machen. Und das sollte unser Leitbild sein. In dem Wissen, dass wir da sicherlich in einem ganz, ganz geringen Prozentsatz auch Leute dabei haben, die das nicht so sehen. Aber da muss ich halt durch. Also in Rheinland spricht man vom Hoppler-Prinzip. Also sie fahren mit dem Bagger in eine neue Baustelle und machen da mal die Schaufel runter. Ja, und dann war es zufällig die Gasleistung. Dann sagen sie Hoppla und das Thema ist erledigt. Das ist ja kein böser Mensch. Der hat halt einfach in dem Moment was nicht Richtiges gemacht. Wir nehmen aber so jemanden im Gesundheitswesen und machen daraus ein Regelwerk, dass jeder, der jemals sich in die Nähe eines Baggers bewegt, vorher 375 Zertifikate braucht und sonst welche Dinge, damit das gegebenenfalls nicht passiert. Und trotzdem wird es passieren. Und deswegen werbe ich tatsächlich für eine Vertrauenskultur, die zu einer anderen Rhetorik führen muss. Also mich ärgert das wirklich massiv, weil man gutgläubigen Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeuten, Dinge unterstellt, die sie einfach nicht tun. Und daraus machen wir ein Regelwerk, was am Ende hochbürokratische Folter ist.
Haben Sie zufällig den Zwischenbericht der Initiative für einen handlungsfähigen Staat mal überflogen?
Ich habe den tatsächlich nur überflogen und finde, da sind Ansätze drin, die man weiterverfolgen kann, ja.
Die fordern im Kern ja etwas Ähnliches, dass sie sagen, die sagen, der Staat ist zu einem eher bevormundenden, wohlwollenden, aber eher skeptischen Akteur dem Bürger gegenüber geworden. Und in erster Linie sollte der Staat wieder lernen, erstmal Vertrauen haben und davon ausgehen, dass wir Gutes wollen und natürlich dann im Nachgang, wenn es nicht klappt, bei den schwarzen Schafen zu sanktionieren.
Also das unterschreibe ich zu 100%. Ich nehme mal ein lebensnahes Beispiel, was, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer auch verstehen. Weil Medizin ja kompliziert ist, da kann man das ja ganz oft auch nicht wissen. Aber sie gehen in eine Kita und stellen fest, oh, da stinkt es, da ist nicht aufgeräumt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also Dinge, die man mit gesundem Menschenverstand feststellen kann. Und ruft dann die Kommunalaufsicht an oder die Gewerbeaufsicht und sagt, Leute, guckt euch diese Kita mal an. Das wäre ein sinnvoller Vorgang. Wir machen das aber andersrum. Wir schicken diese Leute in eine top aufgeräumte Arztpraxis, die sich an jede Vorschrift hält und die auch noch alle Formulare abgeheftet hat, um die zu foltern und dann zu sagen, oh ja, jetzt haben wir den ganzen Tag lang ihren Betrieb lahmgelegt, bei ihnen passiert nichts. Das heißt, wir müssen wirklich zu einer, ich sag mal, Beweislastumkehr kommen. Und da hoffe ich tatsächlich auch, vielleicht noch ein Appell, ich weiß nicht, ob Koalitionsverhandlerinnen und Verhandler das, was wir beide hier besprechen, hören. Aber wenn wir dazu was hätten, dann wäre das neben dem, was wir eben schon besprochen haben, ein echter Gewinn.
Weniger Folter, mehr Anerkennung und Vertrauen und dann auch eine andere Rhetorik. Das wünscht sich Martin Degenhardt nicht nur von Uwe Clemens, sondern von allen, mit denen er zusammenarbeiten soll, insbesondere von den Krankenkassen. Das kann man auch tatsächlich als Rückkopplung in die Koalitionsverhandler hineinschicken. Die hören natürlich alle diesen Podcast, das ist völlig klar. Martin Degenhardt, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute und auf bald.
Ich danke Ihnen ganz herzlich und komme jederzeit gerne wieder.
So machen wir das. Tschüss.
Tschüss.